irgendwann hat keiner mehr so richtig verstanden, was so in dem Anfangscode war, den die erste Generation an Android-Devs entwickelt hat. Und die Anforderungen haben sich auch immens geändert. Deswegen, also wir haben quasi angefangen mit einer Einkaufslisten-App und da rein sollte dann noch ein Online-Shop und ein Marktplatz. Man kann sich das
Rezepte.
So und Rezepte und dies und das und das. Ja. Und das war eigentlich bloß als Einkaufslisten-App geplant. Ja, man kann sich das so vorstellen. Man hat eine Gartenhütte und baut da drin in dem Garten der Gartenhütte noch einen Palast. Das passt natürlich dann irgendwie nicht und irgendwann hat das ganze Ding an allen Enden geknatscht. Wir waren völlig handlungsunfähig. Also wenn man irgendwie ein Objekt angefasst hat, hat sich das Refactoring dann über das ganze Projekt gezogen und deswegen haben wir uns dann irgendwann entschieden, eine neue App aufzumachen mit neueren, geileren Features, die horizontal skaliert.
Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital. Heute im Nerdy Talk. Codes und
Schmerzlos. Mit Daniel und Benny. Hallo zusammen.
Hallihallo.
Ja, ich fange einfach mal an. Ja, und zwar geht's heute in einen kleinen Exkurs in die Mobile Area der Rewe Digital. Mit zwei alten Veteranen aus dem Mobile-Bereich. Wir haben schon viel gesehen, viel erlebt. Genau, ich würde einfach mal sagen, du stellst dich einfach mal vor, Daniel, danach mache ich mal die Show und dann gucken wir mal, worauf das hier alles rausläuft.
Gerne. Genau, hallo zusammen, ich bin Daniel, wohne in Köln, bin jetzt seit knapp 7 Jahren bei der Rewe Digital zum Start, ein bisschen mehr als 2 Jahren jetzt bei Fulfillment Tools. Das ist so ein kleines Startup, gegründet aus der Rewe Digital und da bin ich halt Engineering-Architekt für Mobile und Web. Genau, so viel einmal kurz zu mir.
Genau, dann mache ich doch einfach mal weiter. Und zwar, ich bin Benny. Ich bin ziemlich genau Mitte 30, 35 nämlich. Ich bin Papa und verheiratet, wohne mittlerweile so am Speckgürtel von Köln. Ja, wenn man Papa ist, da muss man es ein bisschen ruhiger haben. Ich arbeite jetzt seit ziemlich genauso lange wie du bei Rewe. Ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen später, 2-3 Monate. Ja,
Mai 2015 war das
beim. Ja, ich war Februar. Mai 15. Habe aber ja tatsächlich erstmal angefangen als Scala und Clojure Backend-Entwickler und habe dann so den Drift, das war ungefähr so 2016, zum Android-Team gemacht. Entwickle seitdem an den Consumer-Apps, die ihr im Play Store runterladen könnt für den Android-Bereich.
Genau, vielleicht erkläre ich nochmal kurz, was Fulfillment Tools eigentlich macht. Rewe Digital kennt man vielleicht ein bisschen besser als die Fulfillment Tools. Wir bringen das Filialnetzwerk und den E-Commerce von irgendwelchen großen Firmen, das muss nicht Rewe sein, halt zusammen. Das heißt, diesen Weg von der Bestellung bis zur Lieferung, da helfen wir anderen Firmen, um diese Geschichten abzuwickeln. Was man jetzt vielleicht während der Corona-Zeit öfter gehört hat, diese Geschichten Ship from Store, Click and Collect, da helfen wir unseren Kunden. Und ich kümmere mich unter anderem mit mittlerweile 3 anderen Leuten um unsere Android-App in dem Bereich. Unsere Android-App sieht so aus, dass wir den Picking-Prozess unterstützen, der in den Filialen stattfindet. Picking heißt, dass die Sachen halt zusammengesucht werden, vielleicht ins Paket gepackt werden, wird ein Aufkleber ausgedruckt, draufgeklebt für DHL, dann wird das Ganze abgeholt und versendet. Also diesen ganzen Prozess unterstützen wir aus unserer App heraus.
Genau. Und du arbeitest ja nicht schon seit 2015 für Fulfillment Tools, weil du bist ja auch so ein bisschen aus meinem Bereich herausgeboren, würde ich jetzt mal so sagen. Du hast ein paar Steps gemacht innerhalb der Firma und auch die Fulfillment Tools ist ja so ein bisschen aus der Rewe Digital geboren, genau. Weil den ganzen Stuff haben wir ja intern entwickelt. Ne? Das hat sich immer so ein bisschen weiter ausgerollt.
Genau, das Know-how, was wir da halt gesammelt haben bei der Rewe Digital für diesen speziellen Lieferservice, ne? Das haben wir halt mitgenommen und daraus dann ein Produkt gebaut, was wir auch externen Kunden und nicht nur der Rewe-Gruppe anbieten, gebaut.
Genau, hast ja jetzt auch schon den Lieferservice so angesprochen. So eigentlich decken wir ja das komplette Programm ab, ne? So von der Kunde klickt sich seinen Einkauf auf der App zusammen, bestellt das Ding und ja, wir fulfillen das, ja, dann sozusagen, so heißt das ja, ne? Wir kümmern uns um die Bestellung, Rechnung, was weiß ich was, ne, was da alles dann beim Kunden ankommt für E-Mails und so weiter, ne, und unter Umständen kann man das ja auch dann nochmal irgendwie modifizieren und noch irgendwie eine Banane dazu kaufen, wenn man sie vergessen hat. Ja, und dann machen wir auch noch die Software für die Auslieferfahrer, für die Lageristen und alles, ne, also irgendwie sind wir unser komplett eigener Herr und das ist eigentlich schon ganz nice und alles mit Android, ne?
Unglaublich.
Unglaublich. Also, ich würde mal einfach noch so ein bisschen weiter vorne im Bereich bleiben, also quasi so beim Kunden. Da haben wir ja jetzt aktuell 2 Rewe-Apps. So, das ist so ein bisschen, der eine oder andere wird sich vielleicht schon mal so gefragt haben, so, wenn man in den Play Store geht, so, ja, warum sind denn da jetzt 2? Was wollen die? Ne? Ja, das ist so ein bisschen aus der Historie gewachsen. Ne? Also gerade in unserer IT-Branche haben wir immer so ein bisschen Fluktuation, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir wandern von in der Firma hin und her und von Firma zu Firma. Ich glaube, so eine mittlere Verweildauer ist so irgendwie 2-3 Jahre oder so. Wir sind schon Ausnahmefälle, Daniel. Ich weiß nicht. Mhm.
Ja. Obwohl du bald hast ja schon ein paar Stationen. Zehnjähriges. Bald haben wir unser 10-Jähriges.
Da müssen wir eine Party machen. Ja. Genau, deswegen, irgendwann hat keiner mehr so richtig verstanden, was so in dem Anfangscode war, den die erste Generation an Android-Devs entwickelt hat. Und die Anforderungen haben sich auch immens geändert. Deswegen, also wir haben quasi angefangen mit einer Einkaufslisten-App und da rein sollte dann noch ein Online-Shop und ein Marktplatz. Man kann sich das
Rezepte.
So und Rezepte und dies und das und das. Ja. Und es war eigentlich bloß als Einkaufslisten-App geplant. Ja, man kann sich das so vorstellen. Man hat eine Gartenhütte und baut da drin in dem Garten der Gartenhütte noch einen Palast. Das passt natürlich dann irgendwie nicht und irgendwann hat das ganze Ding an allen Enden geknatscht. Wir waren völlig handlungsunfähig. Also wenn man irgendwie ein Objekt angefasst hat, hat sich das Refactoring dann über das ganze Projekt gezogen und deswegen haben wir uns dann irgendwann entschieden, eine neue App aufzumachen mit neueren, geileren Features, die horizontal skaliert. Und ja, die wird dann
architektonisch auch wahrscheinlich auch ganz schön aufgebaut ist, ne?
Aufbauen können. Ja, ganz genau. Also die erste App, die war, wie hier ganz doll verschrien ist, dieses Wort, das ist total verbrannt, monolithisch aufgebaut. Ich hoffe, es hat keiner gehört. Nicht, dass ich gleich einen Besen auf den Kopf kriege. Das darf man hier eigentlich nirgendwo benutzen. Monolithisch ist immer böse. Auch wenn.
Aber es war noch MVP, meine ich, ne? Also.
Genau, es war MVP und MVC und es war aber tatsächlich schon komplett in Kotlin gebaut, was auch ganz,
ja,
ganz
nice ist. Ganz am Anfang aber nicht. Ganz am Anfang war es Java, ne, und dann haben wir die langsam konvertiert Richtung Kotlin.
Genau, du warst ja auch da drin rumgewurschtelt, wollte ich mal so sagen.
Ja.
Ja, über viele Entwickler und viel Code sind wir dann jetzt bei halt einer neuen App, die modular aufgebaut ist, skaliert und ja, in der wir schön schnell Sachen einbauen und austauschen können, auch mit neuen Technologien. Und das ist eigentlich ganz nice. Ich glaube, ihr verfolgt da auch einen ziemlich ähnlichen Ansatz bei
Fulfillment Tools, oder? Das schon, aber ich habe direkt eine Frage an dich. Und zwar würde mich mal interessieren, wie habt ihr eure Module geschnitten? Weil wir haben immer wieder das Problem, dass wir uns denken, ist das jetzt richtig geschnitten, ist das nicht richtig geschnitten? Sollen wir nach Features schneiden? Sollen wir nach irgendwelchen Layern schneiden? Und da würde ich mich mal interessieren, was ist eure Lösung, wo ihr sagt, damit schwimmen wir jetzt ganz gut?
Da gibt's, glaube ich, keine Pille für alles. Ich glaube, da gibt's auch keinen Guru, der dir irgendwie sagen kann, so ist es so, der irgendwie mit 2 Steintafeln vom Berg runtergeht und dir sagt, so, okay, so werden die Module gemacht. Ne, ja. 10 Punkte. Ne, ich glaube, das ist von Case zu Case abhängig. Das wandelt sich auch, ne? Also wir haben, unsere Codebase hat sich innerhalb, ich glaube, 3 Jahre haben wir jetzt das, schon die Codebase der neuen App und die hat sich komplett geändert, ne? Also deine Architektur ändert sich ja auch immer mal wieder, ne? Auch gerade, wenn da irgendwie neue Technologien reinkommen.
Ja, absolut.
Neue Dependency Injection oder sonst irgendwas. Baust es immer wieder ein bisschen neu auf. Wir haben jetzt mit Compose großflächig auf neuen Features angefangen. Da baust du es halt alles ein bisschen anders. Wir fahren tatsächlich irgendwie so ein bisschen, ich würde es nicht Pseudo-Clean Architecture nennen, sondern das ist irgendwie so eine kleine Abwandlung. Ne? Mhm. Also du kannst ja immer Theorie so eine Clean Architecture oder sonst irgendwas, ne, kannst ja irgendwie vornehmen und sagen, so, ja, so ist es richtig oder sonst irgendwas, so mache ich das. Aber am Ende wirst du dann irgendwie bei dem einen Case landen und sagen so, okay, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, dann bin ich nicht glücklich.
Oder es funktioniert gar nicht.
Oder es funktioniert gar nicht, genau, weil also, du irgendwie auf der falschen Ebene irgendwelche Circular Dependencies zusammenziehst oder sowas. Ja.
Oder Google schreibt irgendwas in ihre Dokumentation rein, so ein ganz simples Beispiel, was du implementieren willst, ist zwar sehr viel komplexer, und das funktioniert einfach nicht. Da gibt's doch gar keine Lösung für, ne? Dann stehst du da und denkst dir, okay, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du das ganze Projekt so aufgebaut, wie Google sich das vorstellt. Aber mein komplexeres Beispiel, da gibt's doch nichts für. Und dann musst du dir halt selbst was einfallen lassen, ne?
Ja, aber das ist doch gerade so das Schöne an unserer Android-Welt, dass wir uns so viel selber einfallen lassen dürfen.
Das stimmt.
Also wenn du mal,
zugleich.
Wenn du mal was mit der Kamera gemacht hast oder so, dann ist das Fluch und Segen zugleich, ja. Das stimmt. Ja, Fluch und Segen, ja, ist halt auch so, du kennst das ja auch mit den ganzen Devices und so. Jeder Android-Dev kennt das. Verschiedene Devices, verschiedene Hersteller, verschiedene Betriebssystemversionen, die sehr, sehr lange supported werden. Ja, eine richtige Lösung gibt's halt nicht. Irgendwas fällt immer hinten rüber. Aber nochmal zurück zu den Modulen. Wir haben bis zum Data Layer haben wir quasi so die Clean Architecture gelassen, haben so gedacht, so, wir haben ein Repository Modul, da sind dann alle Remote Schnittstellen, alle Local Schnittstellen und alle Repository Schnittstellen, also quasi unsere Datenschicht ist da drin. Die könnte man theoretisch auch einfach extrahieren und irgendwo in eine andere App packen. Also theoretisch müsste das gehen. Dann haben wir da noch so ein Layer Domain und Data. In Data liegen alle unsere, zum Beispiel die Repository-Interfaces drin. Wir verstecken halt so ein bisschen die Implementierung hinter den Interfaces, auch so allein schon durch die Injection. Manchmal kommst du halt kannst du Sachen erst initialisieren, musst aber schon vorher auf anderen Ebenen wissen, wie es aussieht. Deswegen machen wir da Interfaces. Ja, dann haben wir halt uns auf eine Use-Case-Architektur beschränkt. Also gibt ja halt mal den Ansatz zu sagen, so, okay, man hat halt so einen Interactor, der halt ist irgendwie so die Klasse, die viele Funktionen hat, keine Ahnung, zum User, gib mir den User, schreib den User irgendwie in die Datenbank oder sonst irgendwas, ne? Und wir haben uns aber halt gesagt, so dadurch, dass wir eigentlich immer bloß die einzelnen Use Cases brauchen, zum Beispiel schreib den User, machen wir ein einzelnes File draus, dieses Use Case hat halt bloß eine Funktion, schreib den User in die Datenbank oder ne, mach irgendwas. Und dann haben wir halt aktuell im WWM, View Architecture, mit aktuell Compose. Wir haben momentan noch Live-Data als Observables, benutzen aber auch sehr, sehr viel Coroutines und Flow und haben uns auch vorhin jetzt gerade ganz, ganz frisch dazu entschieden, die Flows auch einfach bis vorne ins Composable mit reinzureichen, weil aktuell hört sich das irgendwie total weird an. Wir kriegen aus der Datenschicht einen Flow oder eine Coroutine ins ViewModel, machen da draus dann für einen Step ein Live-Data für das Composable oder im Composable sagen wir, mach nochmal einen Flow draus. Das fühlt sich irgendwie nicht gut aus. Und vor allem, weil das dann alles auch immer im View-Thread stattfinden muss. Und
genau.
Deswegen.
Es hört sich sehr nach unserer Architektur an.
Ja, ne?
Das Einzige, ganz was wir noch gemacht haben, ja, das Einzige, was wir noch wahrscheinlich ein bisschen anders haben als ihr, dass wir den Presentation Layer in Features nochmal modularisiert haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Picking-Bereich, das ist ein eigenes Modul auf der Präsentationsebene. Oder ein von mir aus Shipment-Bereich, wo man zum Beispiel ein DHL-Label bestellen kann, ist auch ein eigenes Modul auf der Präsentationsebene.
Genau. Ja, so haben wir das auch. Also auf Feature-Ebene haben wir das dann geteilt. Einmal für E-Commerce-Features haben wir dann, keine Ahnung, der Basket oder das Checkout hat ein eigenes Modul. Also wenn wir dann noch so Common-Modul haben, wir benutzen den Navigation-Controller von Google. Der liegt halt so ein bisschen übergeordnet, ne, so oben drüber. Den kennen halt alle. Es gibt halt Module, die haben keine Abhängigkeit zu anderen Modulen. Es gibt halt Module, die haben zu allen Modulen Abhängigkeiten, ne? Und so ist das dann halt. Genau.
Spannend. Dann
da sind wir ja gar nicht so weit weg. Ja, vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen so zum Fachlichen oder was weiß ich.
Ja, oder ich hätte jetzt vielleicht mal ein bisschen aufs Deployment, würde mich auch mal interessieren, wie ihr da so agiert mit so Pull-Requests. Wie arbeitet ihr zum Beispiel im Alltag bei Derive Digital?
Das ist so ein bisschen im Wandel. Aktuell ist das Team super frisch. Also ich bin so echt der alte Hase, so Wir haben jetzt gerade 2 neue interne und bekommen noch einer kommt noch im Juni dieses Jahr. Deswegen, da legt sich dann ja alles nochmal so komplett neu aus. Wir hatten tatsächlich am Anfang des Jahres mal so Trunk-Based Development versucht. Ich fand das auch ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist nur schwierig, wenn man ganz viele neue Entwickler hat, die noch nicht tief im Projekt drin sind. Tatsächlich kam dieser Umschwung gar nicht so von mir. Man kann dann immer sagen, so ja, man hat da vielleicht so als alter Hase, der mit ganz vielen Neuen zusammenarbeitet, vielleicht so ein Trust-Problem oder sowas, zu sagen, so ja, ich will den Code eigentlich nicht abgeben, ist mein Baby. Aber so war es gar nicht. Es war eigentlich eher von meinen neuen Kollegen eher so, dass die so eher die Sicherheit haben wollten und sagen so, okay, wir machen doch lieber Git Flow mit Pull Requests und nehmen das ab und arbeiten nicht nur auf dem Develop. Für die Leute, die es vielleicht nicht gerade so griffig haben, was ist Trunk-Based Development? Man arbeitet sehr, sehr viel mit Pair-Programming, committet eigentlich direkt in den Develop, ne, weil man hat sofort die Code-Review, wenn man halt pairt. Man kann sich die eigentlich komplett sparen, weil das ist meistens, oder zumindest bei uns im Team, ein ziemlich großer Knackpunkt da gewesen, dass da Code-Reviews immer super lange offen lagen und die einfach nicht reviewed wurden oder hin und her.
Und wahrscheinlich und auch relativ groß wurden dann, ne? Also genau. Wenn du mal ein bisschen größeres Feature einbauen musst, genau. Dann wird so ein Pull-Request halt auch recht groß, muss man sagen.
Ganz genau. Und du hast halt auch immer so das Problem, wenn du jetzt zum Beispiel so parallele Arbeit startest, so der eine fängt schon irgendwie mit dem Feature an, macht ein Modul fertig und hat da schon so die Base-Implementierung, View-Model und so weiter, vielleicht das Repository geschrieben und der andere will aber irgendwie auch einen Teil davon schon anfangen, dann hast du wieder so die Sache so, okay, dann musst du dann von dem anderen abbranchen.
Machst du einen Epic-Branch oder sowas, ne?
Ja, dann bist du irgendwie wieder ganz tief drin, dann musst du den Epic-Branch reviewen und so weiter, dann bist du irgendwie ganz viel Overhead für, ja, einfach bloß Prozess, ne? Das kann man sich damit eigentlich ganz gut sparen. Ich hoffe, da kommen wir auch demnächst mal wieder so hin, dass ich die Jungs dann ein bisschen zu ermuntern kann, dass wir das einfach mal machen. Wie macht ihr das denn?
Genau, wir sind einfach ganz klassisch Git Flow. Machen wir immer noch, allerdings auch im Pair mit Pull-Requests. Und der wird dann im besten Fall durch eine dritte Person gereviewt. Also das Wissen wird schon relativ breit gestreut, aber du hast recht, ne, das kostet alles Zeit.
Genau, und muss ja halt dann überlegen, ne? Das Schwierige dabei ist ja auch immer noch so, die Person, die das reviewt, die kann das ja niemals ganz so umfänglich begreiflich bekommen, wie die Person, die es halt geschrieben hat. Ich bin bei Code Reviews eigentlich, bin ich ganz ehrlich, bin ich eigentlich eher sehr oberflächlich. Ich gucke mir das Feature an, ich baue mir das einmal, ne, guck mir das auf dem Device an, ruckelt das, ist das performant, wie funktioniert das und so weiter. Sieht das gut aus? Ich gucke da jetzt nicht unbedingt pixelgenau aufs Layout oder sonst sowas. Das kann der Step dann danach machen, unser Designer oder unser PO. Aber ansonsten, so in der Funktionalität, du kannst dann auch gar nicht mehr so reaktiv sein, ne? Wenn jemand schon komplett nicht nach deinem Muster, würde ich jetzt mal so fein formulieren, oder nach deinem Dünken angefangen hat, dann kannst du ja auch nicht sagen, so, ey, Kerl, das ist auf Deutsch gesprochen Miste, was du da gemacht hast, mach das alles nochmal. Es funktioniert ja aber meistens, ne? Und dann will man natürlich auch nicht bei Grundsatzdiskussionen, bei so Pull-Requests sagen, so, ja, bumm. Mach das nochmal neu oder sowas, ne? Wir sind nicht auf dem Bau oder so.
Und weil wir da relativ entspannt sind, muss ich sagen. Also wir haben schon Restriktionen, sag ich mal, an die sich zu halten ist, ne? Es geht beim Formatting los und dann gibt dir ja auch so ein bisschen die Struktur der App, die Modularisierung der App, einen ganz guten Fahrplan vor, was du zu tun hast und was du nicht zu tun hast. Dadurch würde ich jetzt behaupten, sind unsere Kommentare am Pull-Request mal 2 oder 3 und dann war's das. Und wenn es mal mehr werden, dann liegt das wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, dann lag es in der Vergangenheit immer daran, dass vorher sehr wenig miteinander gesprochen wurde.
Aber genau, gute Kommunikation ist super wichtig, ne? Also das haben wir ja auch gerade, weil wir, genauso wie ihr, doch schon im Team ziemlich agil arbeiten. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein Pseudo-agil, wie das in vielen Firmen ist, sondern wir sind ja schon wirklich komplett flach. Ich benutze da zum Beispiel ganz gerne mal in Vorstellungsgesprächen das Wort anarchisch. Das ist auch so ein verbranntes Wort. Völlig zu Unrecht. Das ist total harmlos. Ne? Also eigentlich bedeutet es ja bloß die Abstinenz von Hierarchien. Aber man kann dabei auch immer ganz gut so, wenn man so einen Bewerber vor sich hat, gucken, wie reagiert der da drauf. Ne? Wenn er genauso kichert wie du jetzt. Ja, dann sieht er direkt schon brennende Reifen. Und ja, Chaos und Zerstörung. Aber eigentlich ist es das ja gar nicht.
Das ist auch ganz gut. Jetzt hast du gerade schon agil gesagt. Das heißt, ihr seid mit Scrum unterwegs? Kann man unterwegs?
Wir sind aktuell mit Scrum unterwegs. Um nochmal auf das anarchisch hinzukommen. Wir sind halt komplett selbstverantwortlich für alles, ne? Also wir haben in unserem Doing unsere kompletten Absprachen mit anderen Teams, und das sind relativ viele, dadurch, dass wir halt das Frontend für ein komplettes Shop-System sind und dann noch sowas wie Coupons und Rezepte und so weiter dann mit drin haben. Also im Hintergrund ist dann für jedes Feature, was wir haben, eigentlich ein eigenes Team oder ja, manchmal auch eins für zwei, aber es sind schon viele Leute, mit denen wir eigentlich sprechen müssen, wenn wir was machen möchten. Und genauso läuft das halt auch so architektonisch, ne? Da sind wir auch komplett, auch wie ihr, ne? Eigenverantwortlich, ne? Was benutzen wir für Technologien und auch Prozess und so weiter, ne? Das ist alles in unserer Verantwortung, und ich finde das eigentlich ziemlich gut. Also ich persönlich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch. Ich mag das sehr, sehr, sehr gerne, diese Verantwortung auch einfach selber zu tragen. Das macht es einfach noch ein bisschen mehr zum Baby, das Ganze, ne? Die App und auch einfach so das Team, so, ne? Das ist nicht für jeden was, so dieses familiäre oder freundschaftliche so im Team. Das haben wir tatsächlich auch. Da manche trennen das eigentlich ganz gerne sehr, sehr strikt. Das ist aber tatsächlich hier so in der Rewe Digital und auch bei euch, bei Fulfillment Tools generell eigentlich übergreifend, ne? Zumindest in der Technologie sind eigentlich alle per Du. Ich glaube, ich habe hier noch nie irgendjemand sitzen hören, auch übergreifend auch nicht. Da kann man sich also mit jedem auf einer Weihnachts- oder Karnevalsparty mal mit einem Bierchen zusammenstellen und den ausquetschen oder die.
Genau.
Das finde ich eigentlich gerade so das Schöne hier so. Ne? Genau.
Jetzt hast du gerade von Teams gesprochen. Was man vielleicht nochmal kurz erwähnen muss, ist, dass die Rewe Digital ja ein reines Mobile-Team hat. Also sitzen ja wirklich nur Mobile Devs, soweit ich das weiß.
Genau.
Und bei Fulfillment Tools sieht das halt ein bisschen anders aus. Wir sind halt vor 2 Jahren erst gestartet mit einer 5-Leute-Truppe, und wir haben crossfunktionale Teams. Das heißt aber schon, also unsere Android-Devs hängen zusammen in einem Team, aber in diesem Team gibt es halt auch noch irgendwie Cloud-Engineer, POs, UI/UX, Backend-Entwickler. Und so sind wir sehr einfach crossfunktional aufgestellt. Und was ich ganz spannend finde, jeder darf alles machen. Das heißt, du hast dann vielleicht auch mal jemand, der eigentlich im Backend unterwegs ist, der mal einen Pull-Request auf die Android-App stellt. Oder ein Android-Dev, der meint, hier im Backend, da will ich aber auch mal was dran machen. Dann helfe ich da mal kurz aus. Und das finde ich gerade sehr, sehr spannend bei uns. Das macht schon Spaß. Du siehst halt super viel, ne? Du guckst um deinen Tellerrand, verstehst aber auch vielleicht die Schmerzen, die im Backend auftreten, durch die Anforderungen, die eine Mobile-App hat.
Genau, macht es auch ein bisschen verständnisvoller. Genau, ja. Genau.
Ja, bei uns das ist das ja auch immer mal wieder, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Du kennst das wahrscheinlich auch, so die Mobile-Welt wünscht sich was und das Backend sagt, ja, aber nee, das können wir nicht machen. Und dann sagt die Mobile-Welt, doch, das wollen wir, aber.
Ganz genau.
Und dann geht das Gekämpfe los um diese Features zum Beispiel.
Meistens sind das ja gar nicht so wir, sondern eher die Leute, die die Features anfordern, ne? Also die gerne irgendwie etwas in der App haben möchten. Oder halt unser Initiativenprozess, den würde ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Ich weiß nicht, ob der schon mal in irgendeinem anderen Podcast behandelt wurde. Vielleicht kommt das noch. Ne? Machen wir einfach noch mal einen, Daniel.
Warum nicht?
Da entsteht das eigentlich eher, ne? Aber natürlich haben wir auch Anforderungen an Backend-Services, genauso wie es andersrum auch geht. Genau, wir sind halt so ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben halt zwei Mobile-Teams im Consumer-Bereich für die Rewe. Das ist einmal ein iOS-Team, was komplett aus iOS-Entwicklern besteht. Die sind, glaube ich, mittlerweile 8 Entwickler plus Scrum Master und PO. Wir als Android-Team, wir sind jetzt aktuell dann 4, Tendenz steigend. Penny haben wir auch noch in-house. Das ist auch noch ein kleines Team aus iOS und Android. Die sind tatsächlich zusammen. Und dann haben wir noch so ein paar andere kleine Apps. Ne? Eine kleine Flutter-App und noch ein kleines SDK, was so ein bisschen im Ausbau ist für unser Scan-and-Go-Feature. Achso, und unser Mobile Gateway Team, was unser Sprachrohr in die Rewe Microservice Welt ist, weil die möchte man natürlich auch ganz gerne safe hinter einer Firewall verstecken und bloß ein Sprachrohr haben nach draußen, was dann ja die Script-Kiddies davon abhält, Payback-Karten zu hacken.
Und das vor allem, was ich ja total spannend finde an diesem Mobile Gateway ist, du kannst ja halt in deinem Gateway den Response zusammenbauen, ne? Die du brauchst.
Genau.
Du kannst halt verschiedene kleine Services ansprechen, die die Response aus diesen Services aggregieren und die zurückgeben an einen Client in einem Request. Und das haben wir leider bei Fulfillment Tools noch nicht. Das heißt, da muss manchmal in den sauren Apfel gebissen werden und 2-3 Requests gemacht werden.
Genau.
Das ist schon ganz schön bei euch, ne?
Das ist ganz nett. Da haben wir auch demnächst eine Neuentwicklung. Da aktuell ist das noch das alte Gateway. Das ist noch auf Node-Basis. Das neue wird dann auf Kotlin-Basis auch umgestellt und mit GraphQL, sodass wir uns dann wirklich selbst zusammenschustern können, was dann wirklich zurückkommt. Und ja, ich freue mich da schon drauf. Es ist aktuell
jetzt,
bloß
jetzt
so.
Jetzt hast du es schon gesagt. Jetzt
ja,
hast
ich hab's
GraphQL-Wort schon genannt. Weil
ja,
wir schalten gerade oder wir bauen gerade drauf um unsere Apps und unser Backend. Aber immer noch unsere REST-API, ganz normal. Die kann auch irgendein externer Kunde benutzen, ne, wenn er unsere Plattform Headless benutzen möchte. Wir haben aber auch jetzt daneben eine GraphQL-API, die so ein bisschen, wir haben vorher Firestore benutzt, Firestore ablöst bei uns, weil wir da in diverse Komplikationen gelaufen sind. Und das ist schon sehr, sehr viel einfacher, wenn der Client sich seine Daten, der sagt einfach, was er haben will und die GraphQL-API sagt ihm, hier, hast du das, was du möchtest. Das ist schon sehr, sehr schön mit so einer GraphQL-Geschichte.
Aber wie macht ihr das denn? Also so jetzt mal so gemäß, so ihr habt jetzt so einen Kunden, ne? Also
ja.
Ich bin jetzt der Werner Ernst und ich habe irgendwie so ein Lager und möchte ganz gerne irgendwie, dass ihr für mich die Lagerverwaltungssoftware habt. Ich habe aber, keine MDE-Geräte oder ich habe welche, kann ich die einsetzen, wenn ich noch welche habe? Oder
jetzt also wirklich Lagerverwaltung machen ja weniger. Ne? Also wir können dich unterstützen bei dem Pick-Prozess. Das heißt, irgendjemand bestellt bei dir was, du kriegst eine Bestellung in dein Lager geroutet. Unsere App kann dir dann sagen, hier ist ein Pickjob, so nennen wir das Ganze. Dies musst du abarbeiten und der gehört zum Kunden Benny Schneider zum Beispiel. Mhm. Der Benny Schneider möchte ja ganz gerne 2 neue Gitarren haben.
Oh, und das dann, muss ich erstmal bei der Regierung durchbringen, aber ja, gerne.
Genau, und dann unterstützen wir ihn dabei. Dann klickt er auf diesen Pickjob und dann wird ihm genau gesagt, die Gitarre 1 liegt da und da, bitte hol sie dir und verpacke die am besten direkt. Gitarre 2 auch am anderen Lagerplatz, dann kann er sich die auch holen. Dann wird die verpackt, Label draufgeklebt und dann aus dem Lager versandt. Und dann gibt es auch so eine Übergabefunktion, ne, dass wir auch nachhalten, okay, wie die Ware wurde oder das Paket wurde jetzt an den Dienstleister, zum Beispiel DHL, übergeben. Und genau diesen Prozess unterstützen wir im Lager oder im Store von mir aus auch, ne, in irgendwelchen Geschäften, in den Innenstädten zum Beispiel. Da sind wir unterwegs in dem Bereich.
Okay, und das ist auch komplett so Material unabhängig, würde ich jetzt mal so
das
sagen.
Ist so, ja, das ist so ein bisschen so eine, du meinst jetzt Android-Device-mäßig.
Nee, ich meine jetzt eher so einfach Ware. Also es ist,
genau,
es ist egal, was,
so
was für Ware der Kunde hat. Ja. Ihr könnt alles irgendwie klassifizieren und sagen so, ja, ob das jetzt eine Banane ist oder ein Computerbildschirm.
Genau. Das war auch so ein bisschen die Herausforderung. Bei der Rewe, das Produkt war halt zugeschustert auf Lebensmittel. So, und jetzt müssen wir nicht nur Lebensmittel bedienen, sondern auch vielleicht Fashion und einen Computerhersteller und keine Ahnung was. Einfaches Beispiel, Ersatzartikel. Bei der Rewe ist vielleicht eine Bio-Banane ersetzbar durch eine normale Banane. Wenn du jetzt aber deine Gitarre bestellst, dann können wir nicht einfach sagen, ach, der Benny kriegt eine andere Gitarre, wirst du wahrscheinlich doof gucken. Ja, also das
wird auf jeden Fall zurückgehen.
Genau. Genau. Und das sind so Herausforderungen, die du halt in ganz vielen Bereichen irgendwie lösen musst. Was wir mal ganz gut geschafft haben. Und was auch spannend ist, die Hardware vor Ort. Also du hast halt unterschiedlichste Hardware im Android-Bereich, weißt du natürlich, wissen die Zuhörer wahrscheinlich auch. Bei uns kommt noch ein anderer Faktor hinzu. In den Lägern hast du halt oft Android-MDEs, heißen diese Dinger. Das ist ein Android-Gerät, aber es ist ein bisschen verstärktes Gehäuse, hat so einen Laserkenner, den man so von der Kasse kennt, noch mit dran. Und die musst du halt auch unterstützen. Da musst du halt gucken, gibt es ein einen Laserscanner? Wenn ja, dann nutzt diesen. Dann musst du halt die Treiber einbinden. Wenn es das Ganze nicht gibt, nimm die Kamera, um den Barcode zu scannen. So eine Geschichte. Und da haben wir uns auch so ein kleines SDK für gebaut, das uns das so ein bisschen abnimmt. Aber es gibt da eine Menge Herausforderungen, aber die auch echt Spaß machen. Aber wem sage ich das, Benni?
Tja,
ich glaube, das ist bei euch nicht sehr viel anders.
Ist, hast du immer ganz viel Spaß, vor allem wenn Google irgendwie es verrafft hat, was ja nun auch nicht so selten der Fall ist. Ja. Also da fühlt man sich so ein bisschen in Windows 95er Zeiten zurück versetzt, wo der Computer einfach für sich verselbstständigt. Und das ist in der Android-Entwicklung auch immer mal so ein spannendes dies und das. Also da manchmal kann man
oder es funktioniert. Es funktioniert überall. Nur auf einem speziellen Samsung-Device, was 2 Jahre alt ist, hast du halt einen Crash der App und du fragst dich, warum?
Genau, oder die Toolbar wird einfach nicht weiß und bleibt rot oder sonst irgendwas, ne? Genau. Ja. Oder hat eine ganz andere Schrift oder sowas, weil der Samsung dachte, ach, die Schrift, die finde ich gut. Die überschreiben wir einfach mal komplett für dieses Device. Ja, genau. Das ist natürlich immer sehr, sehr schön. Und undankbar auch auf jeden Fall, weil man meistens das Device, was zum Beispiel auch, wenn der Kunde das im Store-Feedback mag, so, ich habe das irgendwie, keine Ahnung, das und das funktioniert auf meinem Samsung A35 nicht. Das hasse meistens dann auch nicht. Ne? Ja. Also das ist dann immer ein bisschen undankbar.
Ja.
So ist das. So ist das. So ist das in der Android-Welt. Manche Sachen kriegt man einfach nicht gefixt. Also es ist eigentlich so, die 99%-Regel ist eigentlich ganz gut, finde ich. Also wenn man 99% abdecken kann, dann hat man eigentlich alles.
Das reicht.
Das ist für Android richtig. Das ist ein sehr gut mit Plus und 3 Sternchen dran. Ja, und jetzt haben wir natürlich ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert und auch ganz langsam mal so zum Schluss kommen. Wenn ihr Fragen an uns habt, wir beide sind, ich glaube, bloß du bist auf der DroidCon dieses Jahr
in Berlin. Du bist nicht auf der DroidCon.
Ich bin leider nicht da, ich schaff's leider nicht. Ich würde super gerne, aber meine Kollegen sind auf jeden Fall da. Ihr könnt die löchern und löchern bis zum geht nicht mehr. Ich stehe ja nicht da, das sind die Kollegen, die das machen. Und die sind ganz nette Jungs, die beißen auch bloß manchmal. Die haben auf jeden Fall Bock, auch mit euch zu sprechen. Genau, wie wir auch schon sagten oder ich schon sagte, Tendenz steigend bei uns im Team. Aber wir suchen natürlich immer gute und willige und leidenschaftlich engagierte Talente. Also wenn ihr Bock auf Android-Entwicklung habt, Bock auf die Rewe Digital, dann schaut doch einfach mal auf unsere Website rewe-digital.com und ja, dann
da kann ich mich nur anschließen. Hast du ein
Feedback da?
Genau, da kann ich mich nur anschließen. Erstmal danke dir, Benni. Also wir suchen halt auch Android-Entwickler, nicht nur Android-Entwickler, aber sehr dringend Android-Entwickler. Und wenn ihr Lust habt, bei uns anzufangen oder einfach mal ein bisschen zu informieren, kommt einfach mal auf unsere Website fulfillmenttools.com. Das Fulfillment, das zweite L mit Doppel-L schreiben bitte, sonst findet ihr uns nicht. Genau, auf der DroidCon bin ich dann auf jeden Fall unterwegs und wir haben da auch einen eigenen Stand, Benni, wenn ich richtig informiert bin, ne, von der Rewe Digital und Fulfillment Tools zusammen. Da findet ihr uns auf jeden Fall. Oder einfach bei Xing, LinkedIn, Benni Schneider, Daniel Schönfelder suchen. Da findet ihr uns auch. Einfach anschreiben.
Ganz genau. Oder auf anderen Konferenzen. Vielleicht kriegen wir auch Pulli mit hinten drauf, sprich mich an oder sonst irgendwas von der Rewe Digital. Ich würde mich freuen. Ich warte schon lange auf einen Pulli. Ich habe aber bloß T-Shirts gekriegt. Ja.
Also ich habe einen Pulli.
Angeber. So, dann würde ich sagen, see you und ja.
Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Ja. Und danke dir, Benni.
Ja, danke dir auch, Daniel. DDR.
Gerne doch. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss. Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital.